Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Wissenschaft DRS 2.
Heute mit diesen Themen: Reaktorunglück Fukushima, die Aufräumarbeiten sind nach wie vor schwierig und die Aussichten düster. Dann Baby Blues. Mütter, die nach der Geburt depressiv sind, leiden an einem Hormonmangel. Und schließlich, die Schweizer Forschung ist Weltspitze. Was getan werden muss, damit das so bleibt? Ein Gespräch mit dem Nobelpreisträger Heinrich Rohrer. Dies die Themen von Wissenschaft DRS 2. Am Mikrofon ist Odette Frey. Die Katastrophe im japanischen Atomkraftwerk Fukushima ist inzwischen weitgehend aus den Schlagzeilen hierzulande verschwunden. Doch für die Menschen vor Ort ist die Katastrophe noch lange nicht ausgestanden. Die Aufräumarbeiten werden noch Jahre andauern. Wie das geschehen soll, das hat die Betreibergesellschaft TEPCO immerhin für die nächsten Monate vor einiger Zeit bekannt gegeben. Und diese Woche nun hat TEPCO einen ersten Zwischenbericht zu den Aufräumarbeiten vorgelegt. Mein Kollege Patrick Tschudin hat sich kundig gemacht. Patrick Tschudin, wo steht man denn heute in Fukushima?
Kühlen, Eindämmen, Beobachten. Das sind weiterhin die drei Aktivitäten, die TEPCO hauptsächlich beschäftigen. Das langfristige Ziel ist, in den Worten des Atomkonzerns, die Lage so weit unter Kontrolle zu bekommen, dass die Evakuierten nach Hause zurückkehren können.
Zurückkehren? Ich dachte, die Umgebung ist dermaßen verstrahlt, dass die Menschen eigentlich über Jahrzehnte nicht zurück in ihre Häuser können.
Teilweise stimmt das schon. Abklärungen zeigten jetzt aber, dass die Hauptverstrahlung einem Streifen folgt von Fukushima aus etwa 50 Kilometer weit Richtung Nordwesten und dass auch innerhalb des Radius von 20 Kilometern es da durchaus Gegenden hat, die nicht so stark verstrahlt sind. Aber andererseits liegt auch in diesem Streifen, 40 Kilometer vom AKW entfernt, ein Dorf, dessen Evakuation erst vergangene Woche begonnen hat.
Was geschieht denn im Moment konkret vor Ort auf dem Gelände des Atomkraftwerks?
Mehrere Dinge gleichzeitig. Einerseits Trümmerteile werden, wo die Strahlung das zulässt, zusammengebaggert. Die Betonbrocken, Metallteile und anderes, das überall herumliegt, das ist alles teilweise verstrahlt und landet in großen Containern. Dann wird auf dem ganzen Gelände, das etwa eine Ausdehnung hat von 75 Fußballfeldern, da wird eine blaue Flüssigkeit versprüht, eine Art Lack. Das Ziel davon ist, den radioaktiven Staub am Boden zu halten, damit Wind und Wetter die verstrahlten Partikel nicht in die Gegend verteilen. Und hohe Priorität hat auch eine neue Mauer gegen das Meer, die jetzt gebaut wird. Deren Funktion ist, das Gelände zu schützen vor einem neuerlichen Tsunami, damit bei einem neuen Beben nicht nochmals alles von vorne beginnt.
Wie sieht es denn aus mit der Kühlung? Muss noch immer Wasser in großen Mengen in die Reaktoren gepumpt werden?
Das findet weiterhin statt. Das Ziel davon ist, die Temperatur der innersten Reaktorhüllen unter den kritischen 100 Grad zu halten. Dabei entstehen natürlich laufend neue große Mengen radioaktives Wasser und vorläufig wird dieses verstrahlte Wasser regelmäßig von Auffangtanks in Zwischenlagertanks umgepumpt. In einer späteren Phase dann will man das verseuchte Wasser reinigen und wiederverwenden. Die Anlage dafür existiert allerdings erst auf dem Papier.
Wie sieht denn die Situation für die Arbeiter aus, die dort jetzt vor Ort mit diesen Aufräumarbeiten noch immer beschäftigt sind?
Da wird auch gebaut. Für sie werden in den kommenden Monaten neue Gebäude erstellt, Unterkünfte. Aktuell verbessert sich die Lage der Arbeiter nur auf sehr tiefem Niveau, wenn man so will. Erst seit kurzem müssen sie zum Beispiel nicht mehr auf dem Boden schlafen, sondern haben Feldbetten erhalten.
Also die Bedingungen sind immer noch äußerst schwierig für diese Arbeiter vor Ort. Wie gefährlich ist denn die Strahlung auf dem Gelände des AKWs, der sie ja immer noch ausgesetzt sind?
Ja, die Strahlung ist so gefährlich, dass es erst vergangene Woche nach umfangreichen Abklärungen möglich war, dass erstmals ein paar Arbeiter ins Innere der zerstörten Hallen der Reaktoren 1 bis 3 vordringen konnten und das natürlich auch nur mit Schutzanzügen und nur für eine kurze Zeit. Nicht zu vergessen, irgendwo tief im Untergrund der Reaktoren 1 bis 3 liegt ein großer, hochradioaktiver Metallklumpen, der geschmolzene Teil des Reaktorkerns. Und dieser Metallklumpen wird dereinst natürlich auch geborgen werden müssen. Zum Vergleich vielleicht, beim AKW-Unfall im amerikanischen Three Mile Island, da dauerte die Bergung dieses geschmolzenen Reaktorkerns alleine volle 14 Jahre.
Was ist denn eigentlich der Plan? Was soll mit dieser gesamten kaputten Anlage geschehen?
Der langfristige Plan ist, die gesamte Anlage in Fukushima abzubrechen. Erste Schätzungen sagen, das werde mindestens 10 Jahre dauern. Aber der Abbruch verläuft natürlich nicht wie bei einem x-beliebigen Haus. Bevor diese eigentlichen Abbrucharbeiten beginnen können, soll über jeder der vier Hallen der Katastrophenreaktoren eine neue, noch größere Halle gebaut werden. Und innerhalb dieser neuen Riesenhallen sollen dann die einzelnen Reaktorruinen Stück für Stück, Stein für Stein zerlegt werden. Alles in allem eine Herkulesarbeit.
Vergangene Woche musste TEPCO, der Betreiber, ja einräumen, dass der Ablauf der Katastrophe ganz am Anfang nicht so war, wie sie zunächst kommuniziert hatten. Wie hat sich das denn genau abgespielt?
Ja, zunächst hat es geheißen, die Reaktoren hätten das Erdbeben eigentlich halbwegs unbeschadet und in einem gesicherten Zustand überstanden. Es sei erst der kurz darauf hereinbrechende Tsunami gewesen, der den Anlagen den Garaus gemacht habe. Nachprüfungen ergaben aber jetzt, schon das Beben alleine riss zumindest in Reaktor 1 Spalten in die Abschirmungen, die so groß waren, dass Wasser austrat und das Kühlsystem versagte. Mindestens in Reaktor 1 kam es bereits deshalb zur Kernschmelze. Diese Geschichte belegt, dass bei den Aufräumarbeiten wahrscheinlich noch die eine oder andere böse Überraschung auf die Menschen in Japan wartet.
Besten Dank, Patrick Tschudin. Wenn Menschen etwa kuscheln und miteinander schmusen, stellt ihr Körper ein ganz spezielles Hormon her, das sogenannte Oxytocin, das dann im Blut durch den Körper zirkuliert. Kuschelhormon heißt Oxytocin deshalb auch. Es spielt in einer Vielzahl von sozialen Interaktionen eine wichtige Rolle und wird seit einigen Jahren intensiv erforscht, auch an der Universität Basel. Dort hat man nun herausgefunden, dass ein Oxytocin-Mangel bei schwangeren Frauen ein Warnsignal sein könnte. Ein Warnsignal nämlich für einen späteren Babyblues, also für eine Depression kurz nach der Geburt des Kindes. Nicole Basieu berichtet.
Oxytocin macht uns Menschen glücklich. Es macht uns stressresistenter, spendabler, vertrauensseliger und kann uns sogar Ängste nehmen. Es leitet bei der Geburt die Wehen ein und stimuliert den Milcheinschuss bei Müttern. Und es verstärkt jegliche Art von menschlichen Beziehungen zwischen Verliebten, zwischen Eltern und ihren Kindern und sogar zwischen Unbekannten. Zu wenig an Oxytocin könnte verantwortlich sein, dass 13% aller Mütter kurz nach der Geburt an einer postpartalen Depression, auch Wochenbettdepression genannt, erkranken. Das belegt eine neue Studie der Universität Basel. Wochenbettdepressionen müsse man ernst nehmen, sagt der Psychologe Gunther Meinl-Schmidt.
Das ist nicht nur mal ganz kurz ein bisschen sich unwohler fühlen oder antriebsloser zu sein, sondern wirklich eine Depression, die sehr stark einschränkt. Und die hat negative Folgen nicht nur für die Mutter, sondern dann auch womöglich für die Interaktion zwischen Mutter und Kind, für die ganze Familie sozusagen.
Das Problem, viele postpartale Depressionen bleiben unerkannt und werden dementsprechend auch nicht angemessen behandelt.
Eine wichtige Frage, die in den letzten Jahren aufgekommen ist, ist, wie kann man Frauen, die das Risiko haben, an solch einer postpartalen Depression dann zu erkranken, rechtzeitig identifizieren und kann man vielleicht sehr früh da was dagegen tun?
Um diese Frage zu beantworten, haben die Forscherinnen und Forscher um den Psychologen Gunther Meinl-Schmidt an der Universität Basel eine Studie mit rund 100 Frauen durchgeführt.
Und wollten wissen, ob der Oxytocin-Spiegel, die Konzentration dieses Botenstoffes Oxytocin im Blut während der Schwangerschaft, eine Vorhersage ist für die Entwicklung von postpartalen Depressionen nach der Geburt.
Das Kuschelhormon Oxytocin ist deshalb ein so spannender Stoff, weil er im ganzen Körper vorkommt und ganz verschiedene Funktionen wahrnimmt.
Oxytocin ist wie ein Botenstoff, der an seine Rezeptoren andockt, also an Empfangsstellen. Man kann sich das vorstellen so ein bisschen wie ein Schlüsselloch und ein Schlüssel, das heißt auf verschiedenen Organen im Körper wie auch jetzt im Gehirn selber sitzen diese Oxytocin-Schlüssellöcher und wenn Oxytocin dort andockt, sich dort verbindet, dann schließt dieses Schloss und irgendwas passiert.
Und so kann sich Oxytocin ganz konkret auf das Verhalten auswirken.
Und zum Beispiel dafür sorgt, dass bei Tieren zum Beispiel mütterliches Pflegeverhalten mit gestartet wird und zum Beispiel ein Tier sich um seine Jungen kümmert.
Solche Änderungen im Verhalten treten auch beim Menschen auf. Dass Oxytocin so vielfältig im Körper eingesetzt wird und ganz verschiedene Auswirkungen hat, das fasziniert den Forscher.
Besonders auch scheint Oxytocin ja sehr wichtig zu sein, gerade in der Zeit um die Geburt herum. Schon physiologisch an sich, aber auch aus psychobiologischer Sicht passiert sehr viel um die Geburt herum. Und das macht Oxytocin auch noch sehr spannend als ein interessanter Kandidat, hier verschiedene Aspekte miteinander zu verbinden.
Und ein Aspekt war eben herauszufinden, was der Oxytocingehalt im Blut vor der Geburt für Auswirkungen hat nach der Geburt. Gunther Meinl-Schmidt und seine Forscher haben die Resultate der Studie in der Fachzeitschrift Neuropsychopharmacology publiziert.
Und konnten zeigen, dass niedrigere Oxytocinspiegel während der Schwangerschaft ein höheres Risiko, depressive Symptome zu entwickeln, vorhersagt.
Ganz kurz gesagt, wenig Oxytocin vor der Geburt, mehr Depressionen nach der Geburt. Daraus könnte man schließen, dass Frauen, die gefährdet sind, früher und vor allem noch vor Ausbruch der Wochenbettdepression erkannt und behandelt werden könnten. Doch wie könnte die Wochenbettdepression behandelt werden? Oxytocin wird bereits heute künstlich zugeführt, zum Beispiel in Form eines Nasensprays, das stimuliert den Milcheinschuss oder leitet die Wehen ein. Ob eine künstliche Oxytocinzufuhr auch gegen Wochenbettdepressionen was nützen könnte, ist noch nicht klar. Von dieser ersten Studie bis hin zu Behandlungsmöglichkeiten mit Oxytocin ist es noch ein weiter Weg.
Es ist wichtig, da geduldig und sauber diesen Weg weiterzugehen, um nicht vorschnell irgendwelche Empfehlungen auszusprechen.
Trotzdem können Mütter mit Wochenbettdepressionen bereits heute erfolgreich behandelt werden, beispielsweise mit Psychotherapie. Jetzt weiß man ja schon vor der Geburt, welche Frauen später an einer Wochenbettdepression erkranken könnten und kann sie in dieser Zeit entsprechend betreuen. Die Kleinen wissen noch nichts von Oxytocin, wohl aber spüren sie es in der Form der Zuneigung und der Milch ihrer Mutter. Wie sie am Anfang ihres Lebens stehen, stehen auch die Behandlungsmöglichkeiten mit Oxytocin erst am Anfang der Forschung.
Die hormonellen Grundlagen des Mutterglücks. Ein Beitrag von Nicole Basieu. Wir kommen nun zu weiteren Wissenschaftsmeldungen der Woche. Mein Kollege Pascal Bieber stellt die drei interessantesten vor. Pascal Bieber, in der britischen Fachzeitschrift The Lancet wird diese Woche ein Patient vorgestellt, der komplett gelähmt ist von der Brust abwärts und doch kann er nun stehen, wenigstens für eine kurze Zeit, und auch die Beine bewegen. Wie ist das möglich?
Ja, die Ärzte haben den Patienten unterhalb seiner Verletzung Elektroden ins Rückenmark gesteckt und stimulierten so die Beinmuskulatur des Patienten. Sozusagen als Ersatz für das Signal aus dem Gehirn, ein Signal, das ja nicht mehr durchkam, weil eben das Rückenmark durchgetrennt ist. Nach langem Üben gelang es diesem Patienten nun, auf diese Weise aufrecht zu stehen, mit etwas Unterstützung zur Balance, sogar kleine Schritte auf dem Laufband zu machen.
Also ein Gelähmter, der wieder gehen kann, ist das eine Sensation?
Ja, die Forscher selber und auch Kollegen von ihnen sprechen tatsächlich von einem medizinischen Durchbruch. Gleichzeitig warnen sie aber auch vor überzogenen Erwartungen, denn bisher wurde diese Methode erst an diesem einen Patienten erfolgreich angewendet, einem Patienten zudem, der noch etwas, wenn auch wenig fühlt in den Beinen und womöglich sogar noch Reste von Verbindungen nicht nur von den Beinen ins Gehirn, sondern auch umgekehrt vom Gehirn in die Beine hat. Verbindungen aber, die ohne künstlichen Strom nicht mehr genügen, um Signale durchzulassen. Inwiefern also dieser spektakuläre Fall sich wird wiederholen lassen, das ist noch komplett offen.
In Ihrer nächsten Meldung geht es um Gentech-Pflanzen. Die wachsen heute noch nicht auf den Feldern der Bauern in der Schweiz. Es gibt ein Moratorium. Ob sie dereinst angepflanzt werden, ist eine Diskussion, die auch von Ideologie auf beiden Seiten beherrscht wird. Nun haben Forscher aber mal untersucht, ob sich das ökonomisch überhaupt lohnen würde, Gentech-Pflanzen anzubauen in der Schweiz.
Genau. Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass das eine müßige Frage ist, denn gentechnisch veränderte Nutzpflanzen werden ja gerade deshalb gentechnisch verändert, damit sie mehr Ertrag bringen und Kosten sparen helfen. Was die Forscher nun aber angeschaut haben, ist die Vollkostenrechnung für solche Pflanzen. Und auf der Kostenseite schlägt bei gentechnisch veränderten Pflanzen zu Buche, dass man eine Vermischung mit normalem Saatgut verhindern will. Das heißt zum Beispiel, es geht Land verloren, weil ein Sicherheitsabstand zwischen den Feldern eingehalten werden muss oder weil Maschinen gereinigt werden müssen, bevor sie dann für normales Saatgut verwendet werden können. Das heißt, die Kostenseite für gentechnisch veränderte Pflanzen kann sehr hoch ausfallen.
Es kann also sehr teuer sein, Gentech-Pflanzen anzubauen, aber möglicherweise verdient man mehr mit dem Verkauf dann der Produkte. Was heißt das jetzt unter dem Strich? Verdient der Bauer besser, wenn er Gentech-Pflanzen anpflanzt?
Für einige Pflanzen verdient er tatsächlich besser. Das gilt zum Beispiel für gentechnisch veränderten Raps und für Zuckerrüben. Für andere Pflanzen verdient er weniger gut, zum Beispiel für pilzresistenten Weizen. Allerdings sagen die Autoren auch, dass sozusagen das Surplus, das mehr, das er verdient, auch mit Zuckerrüben, dass das nicht sehr viel sei.
Wie reagieren denn nun Gentechnikbefürworter auf diese neue Studie?
Ja, die interpretieren die kleinen Gewinne, die die Forscher herausgefunden haben, natürlich anders und sagen auch, eher bescheiden anmutende Zusatzgewinne würden bei den Gewinnmargen in der Landwirtschaft durchaus ins Gewicht fallen.
Die Diskussion wird also wohl weitergehen, auch mit diesen neuen Daten. Pascal Bieber, in Ihrer letzten Meldung geht es um Call Centers. Wir alle werden hin und wieder von diesen angerufen, wenn es zum Beispiel um Umfragen geht oder darum, uns irgendetwas zu verkaufen. Jetzt beschäftigt sich auch die Wissenschaft mit Call Centern. Was haben die denn rausgefunden, die Forscher?
Ja, die Forscher haben herausgefunden, dass der Erfolg von Call Center Mitarbeitenden nicht nur in ihrer Kommunikationstaktik liegt, sondern eben auch die Sprechweise. Das erste Resultat, Schnellsprecher und lahme Enten haben viel weniger Erfolg als durchschnittliche Sprecher. Am besten sind 3,5 Wörter pro Sekunde. Zweiter Befund, erstaunlicherweise war eine lebhafte Sprachmelodie nicht förderlich, sondern eher hinderlich. Und noch ein anderes, drittes interessantes Resultat, nicht runterrattern ist erfolgreich, sondern der gekonnte Einsatz von vielen kleinen Pausen. Ungefähr 4 bis 5 Mal pro Minute sollte man das machen, so wie wir es auch im normalen Gespräch machen. Weniger Pausen empfanden die Angerufenen als abgelesen oder automatisiert. Und mit einer Maschine wollen die Menschen offenbar noch weniger gern reden als mit Anrufern aus dem Callcenter.
Vielen Dank, Pascal Bieber, für diese Meldungen. Heinrich Rohrer ist einer der großen Namen in der Schweizer Forschung. Der Physiker entwickelte zusammen mit Gerd Binning das sogenannte Rasterelektronenmikroskop, wofür sie 1986 den Nobelpreis erhielten. Die beiden Forscher kamen diese Woche erneut zu Ehren. Ein neues wichtiges Zentrum zur Erforschung der Nanotechnologie wurde in Rüschlikon eröffnet und ist nach Rohrer und Binning benannt. Ihr Mikroskop legte nämlich den Grundstein zur Erforschung der Nanowelt, also der Welt des ganz Kleinen. Mein Kollege Thomas Häusler hat Heinrich Rohrer im Umfeld der Laboreröffnung diese Woche getroffen und mit ihm über den Forschungs- und Nanotechnologiestandort Schweiz gesprochen. Als erstes fragte Thomas Häusler Heinrich Rohrer, wie man sich denn so fühlt, wenn ein wichtiges Labor plötzlich den eigenen Namen trägt.
Ich habe eigentlich erst heute Morgen früh realisiert, dass das nach uns benannt wurde, während wir noch am Leben sind. Das ist eine große Ausnahme. Das gibt es meist nur, wenn jemand ein Labor stiftet. Aber der Gerd und ich, wir haben gar nichts bezahlt. Und das habe ich sehr schön gefunden.
Als hochdekorierter Forscher, Sie sind quasi wie ein Elder Statesman der Wissenschaft. Genießen Sie da auch ein bisschen Narrenfreiheit? Können Sie da mehr Kritik am Wissenschaftsbetrieb äußern als vielleicht andere?
Das sicher. Andererseits muss man ja vorsichtig sein, dass man nicht ein schlechtes Beispiel ist, oder? Wenn man keine Bedeutung hat, kann man auch ein schlechtes Beispiel sein. Aber ich hatte schon früher eigentlich meist gesagt, was ich denke. Und jetzt, wenn ich sage, was ich denke, da denken die anderen Leute zweimal darüber nach.
Dann sagen Sie mir doch mal, was Sie über den Wissenschaftsplatz Schweiz denken, wie er sich heute darstellt.
Ja, da habe ich kürzlich etwas zusammengestellt aus dem Ranking der Universitäten weltweit. Und da ist die Schweiz absolut spitze.
Jetzt gibt's ja trotzdem immer wieder Leute, die sagen, wir müssen uns mehr anstrengen, wir seien zwar gut, aber das könne schnell verloren gehen. Sehen Sie das auch als Gefahr?
Ja, selbstverständlich, wenn man sich nicht anstrengt. Aber das liegt in der Natur der Wissenschaft. Man muss sich immer anstrengen. Als Wissenschaftler muss man immer das Beste geben, sonst verschwindet man einfach.
Sie haben Ihre Entdeckung gemacht, die dann zum Nobelpreis geführt hat, dieses Rastertunnelmikroskop am IBM-Labor, das bekannt war dafür, dass die Forscher hier auch ihrem Instinkt folgen dürfen, auch mal Fehler machen dürfen. Jetzt ist aber diese Art von freien Industrieinstituten in der letzten Zeit eher unter Druck. Also die Roche hat ja ihr berühmtes Institut für Immunologie vor einigen Jahren geschlossen. Hat Forschung, die risikoreich neue Gebiete erschließen will, überhaupt noch eine Chance?
Ich würde sagen, alle Chancen, da müssen einfach die Universitäten etwas mehr übernehmen. Und da müssen wir sehr vorsichtig sein. Je weniger die Industrie auf diesem Niveau forscht, desto mehr brauchen die Universitäten und die ETHs diese Forschungsfreiheit.
Sie haben selber jetzt solche Rankings angewandt, also solche Methoden, wo gemessen wird, wie erfolgreich einzelne Forscher sind oder Institutionen. Das wird ja von vielen Leuten auch kritisiert, indem man sagt, man versucht etwas zu messen, was man gar nicht messen kann und vergisst darob, wirkliche Qualitäten der Universitäten zu fördern.
Das sind zwei verschiedene Sachen. Die Förderung, die geht für Leute, die am Forschen sind. Hingegen die Beurteilung einer Universität, die beruht auf dem, was gemacht wird. Und selbstverständlich auch da gibt es verschiedene Methoden und keine ist absolut narrenfrei.
Aber das heißt, es liegt schon eine Gefahr darin, wenn man sich von Seiten der Politik oder der Wissenschaftsverwaltung zu sehr dann auf solche Auswertungen stützt und dann nur noch die Zahlen sieht.
Das könnte der Fall sein, aber solange wir so gut sind, wie wir jetzt sind, da muss uns niemand am Zeug etwas flicken.
Sie haben einmal gesagt, Sie seien selber ein Außenseiter. Und kann man sagen, dass solche Außenseiter größere Chancen haben, fundamental Neues zu entdecken, als Forscher, die einfach dem Strom folgen?
Das ist sicher so. Ein Forscher muss das machen, was er am interessantesten findet. Er hat dann genug Leute, die dagegen sind. Aber je mehr Leute dagegen sind, wahrscheinlich desto besser ist das, was er machen will. Auch in der Wissenschaft ist immer die Neuheit gegen das Establishment.
Aber ist da nicht gerade die Gefahr, dass dann solche Methoden, um eben festzustellen, wie gut eine Institution oder ein Forscher ist, über die wir vorher gesprochen haben, ist da nicht die Gefahr groß, dass solche Außenseiter eben in solchen Rankings dann keine Chance haben?
Also wenn Sie jetzt speziell auf Außenseiter gehen, da ist es einfach ein Problem, wer fördert diese Außenseiter? Das sind andere Wissenschaftler. Es sind nicht die Administratoren des Nationalfonds oder irgendwelche Politiker. Es sind Wissenschaftler, die andere Wissenschaftler fördern müssen.
Aber das heißt, dass es innerhalb der Universitäten wichtig ist, dass es da Leute gibt, die schauen, dass solche Außenseiter an diesen Institutionen Platz haben?
Absolut. Das sind die geistigen Mäzene, würde ich sagen.
Und da haben wir genug davon hier in der Schweiz.
Man kann immer mehr von denen brauchen, oder? Aber ich glaube, wir sind auf gutem Wege.
Sie sind pensioniert, aber wenn Sie jetzt noch so ein Mäzen wären, wenn man Ihnen ein Labor geben würde und sagen würde, Sie können so und so viele Leute jetzt hier einstellen und forschen lassen, würden Sie wieder auf die Nanotechnologie setzen?
Ich würde sagen, jetzt ist es sogar spannender als vor 20 Jahren, oder? Jetzt sieht man, wie sich das entwickelt. Auf einer ungeheuren Breite. Und jetzt sieht man sogar, was man einmal erwarten kann. Oder am Anfang hat man nicht diesen Horizont.
Was sind denn Entwicklungen, von denen Sie sagen, die sind jetzt sehr spannend?
Ich nehme jetzt einmal eine, wo ich nicht viel verstehe. Das ist die Nanomedizin. Die wird sehr anforderungsreich sein, weil wir es mit lebenden Organismen zu tun haben. Und diese Beziehung ist viel komplexer, als wenn wir Maschinen machen, die eine vorgegebene Aufgabe erfüllen. Also ich würde jetzt junge Leute, vor allem auch Physiker, würde ich ermuntern, sich das zu überlegen.
Wenn wir wieder auf den Wissenschafts- oder eben auch Produktionsstandort Schweiz zurückkommen, da herrscht ja die Meinung vor, in der Forschung sind wir teilweise Weltspitze, das haben Sie vorher auch selber gesagt. Aber wenn es darum geht, diese Ideen und Produkte umzusetzen, damit auch vielleicht Firmen aufzubauen, da hapert es bei uns.
Das ist schon so. Also der Unterschied zwischen Europa und USA ist der Unternehmergeist. Das ist nicht die Wissenschaft. Nach jedem Kriterien ist die Wissenschaft in Europa so gut wie die in den USA. Aber in den USA existiert ein ganz anderer Unternehmergeist und der ist bei uns verloren gegangen. Wenn Sie all die Firmen sehen, die in der Schweiz entstanden sind, sagen wir von Zahnrädermark, von den Chemiefabriken, von Elektrofabriken und so weiter, das war fantastisch. Da wurde viel nachher verscherbelt. Wie soll ich sagen, die Schweizer sind etwas zu geldgierig geworden.
Sie haben ja eben dieses Tunnelrastermikroskop hier erfunden mit Herrn Binnig zusammen bei der IBM. Hat es Sie denn nie gereizt, unternehmerisch tätig zu werden und selber damit etwas zu machen?
Das ist nicht meine Stärke. Und meine Frau sagt immer, ich wäre der schlechteste Geschäftsmann, den sie sich vorstellen könnte. Ich würde immer noch etwas bezahlen, wenn ich etwas verkaufen würde. Das ist vielleicht übertrieben, aber ich nehme an, sie hat recht.
Heinrich Rohrer war das im Gespräch mit Thomas Häusler. So viel für heute von Wissenschaft DRS2. Uns gibt's jeden Samstag nach den Mittagsinformationen um 12.30 Uhr und in der Wiederholung am Sonntag nach dem Echo der Zeit um 19.30 Uhr. Jederzeit hören können Sie uns per Podcast auf wissenschaft.drs.ch. Redaktion dieser Sendung Pascal Bieber, Moderation Odette Frey.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.